Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 12, ab Vers 38. Matthäus 12, 38 bis 42. Da hoben an etliche unter den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen: Meister, wir wollten gerne ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Das böse und abtrünnige Geschlecht sucht ein Zeichen, und es wird ihnen kein Zeichen gegeben, denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in des Fisches Bauch war, so wird des Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin vom Süden wird auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Ja, wer ist hier? Wer redet hier? Was ist das für ein Mensch? Jesus hat Anstoß erregt bei seinen Zeitgenossen. Jesus erregt bis heute Anstoß. Und das muss offenbar so sein. Er hat das ausdrücklich gesagt. Denn es ist für den durchschnittlichen Menschen ganz und gar unwahrscheinlich, dass an Jesus sich mein ganzes Leben und meine Ewigkeit entscheidet. An diesem Menschen soll sich mein ganzes Leben entscheiden und soll sich meine Ewigkeit entscheiden. Das sagt er doch. Es klingt unwahrscheinlich. Manche gehen deshalb gleichgültig an Jesus vorbei und sagen: Mit dem bin ich fertig. Und sie führen ihr Leben, als gäbe es ihn gar nicht. Damals ist das so gewesen, heute ist das so. Andere aber kommen nicht so schnell los von Jesus. Wir sicher auch nicht, sonst wären wir nicht hier, ne? Die Pharisäer und Schriftgelehrten auch nicht, sonst hätten sie ihn nicht gefragt. Religiöse Menschen, die um ihn kreisen, aber doch sind sie nicht zufrieden mit ihm. Warum nicht? Ja, sagen sie, ich würde ja glauben, wenn du, Jesus, dich mir irgendwie beweisen würdest. Kann ja jeder sagen, er sei der Retter. Und ich kann mir das nicht so einfach einreden. Du musst mich schon überzeugen. Ich kann das nicht so ungeprüft übernehmen. Ja, was soll denn Jesus tun? Was erwarten sie eigentlich? Soll er noch ein Wunder mehr tun? Sie haben doch eine ganze Reihe von Wundern und ganz verschiedener Wunder erlebt. Bei uns sagen Leute: Ah, wenn ich Jesus sehen würde. Die hatten es damals ja viel leichter. Nein, sie haben Jesus gesehen und sie waren doch nicht mit ihm zufrieden, sagten: Du musst dich uns erst beweisen. Also wenn wir ihn sehen würden, wenn wir Zeitgenossen wären, wären wir sicher nicht anders dran als die Leute damals. Und was haben sie für Wunder gesehen? Vorher hat er Wunder getan. Er hat Kranke geheilt. Er hat Tote zum Leben auferweckt. Er hat böse Geister ausgetrieben. Und sie haben das alles miterlebt. Haben die Veränderungen bei diesen Menschen gesehen. Es genügt ihnen alles nicht. Eigenartig, da kann Jesus Wunder tun und es genügt ihnen alles nicht. Wie kommen sie denn heraus aus der Ungewissheit? Sie frage auch mancher Menschen heute, wie komme ich denn heraus aus der Ungewissheit Jesus gegenüber? Aus meinen Zweifeln an Jesus. Wie kommt man da raus? Wenn man irgendetwas Umwerfendes erlebt? Das haben viele Leute schon. Wunder auch in ihrem Leben erlebt. Aber sind aus dem Zweifel an Jesus nicht herausgekommen. Es gibt zwei Arten von Zweiflern. Solche Leute, die ihre Zweifel lieben. Die eigentlich genug von Jesus erfahren haben. Konfirmandenunterricht, Freizeiten, im Gottesdienst, in persönlichen Gesprächen. Aber die ihr selbstsüchtiges Leben nicht aufgeben wollen. Ihr Besitz, ihre moralische Selbstgerechtigkeit sind ihnen wichtig. Und wenn sie von ihrem Gewissen beunruhigt werden, dann ist ja doch der Zweifel das beste Mittel, um das Gewissen zum Schweigen zu bringen. Sagen, ich weiß es ja nicht so genau, ob Jesus da herausführen kann. Also hält man sich den Zweifel, um sich beruhigen zu können, wenn Gewissensbisse kommen. Man kann seinen Zweifel dann verteidigen als den kostbarsten Besitz. Dabei kann man bei jeder Gelegenheit über christliche Fragen debattieren. Bei jeder Gelegenheit mit anderen über christliches Leben sprechen. Und wird jedes Mal bestärkt darin, der andere kann mir Jesus ja nicht beweisen. Siehste, ich kann meinen Zweifel doch behalten und hegen. Wer zweifelt, weil er gern alles in der Schwebe halten will, dem kann man wohl kaum helfen, weil er unehrlich ist, sich selbst gegenüber. Wer zweifelt, weil er alles offen halten will, weil er sagt, sonst müsste ich sicher mein Leben ändern, und das will ich nicht, dem kann man nicht helfen. Er will seinen Zweifel ja nicht loswerden. Aber es gibt auch andere Leute, ehrliche, suchende Zweifler. Vollbringt Jesus für die ein Wunder? Auch sicher nicht. Jesus sagt, wenn jemand den Willen Gottes tun will, der wird inne werden, ob meine Lehre von Gott sei oder ob ich von mir selbst rede. Wer den Willen Gottes tun will, dem wird es deutlich werden. Ob ich nur Behauptungen aufstelle oder ob ich wirklich in letzter Autorität rede. Nur eine einzige Bedingung, sagt er, willst du den Willen Gottes wirklich tun? Bist du ehrlich? Willst du den Willen Gottes tun oder willst du ihn gar nicht tun? Wie kann man das testen, wenn man den Willen Gottes tun will? Naja, sie wissen sicher viel schon vom Willen Gottes. Jeder von uns weiß viel vom Willen Gottes. Und wenn nicht, dann schlagen wir einfach die Bibel auf. Und lesen darin, und dann wird uns manches unverständlich sein, jawohl, aber lassen wir das liegen und nehmen nur das, was uns vom Willen Gottes verständlich ist. Reicht völlig. Auf jeder Seite werden wir viel finden. Da steht, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das reicht eigentlich schon. Wenn wir den Willen Gottes tun wollen, können wir uns dran machen, das zu tun. Nicht zu debattieren darüber, wie egoistisch Menschen sind und nicht zu träumen von einer Welt voller Nächstenliebe, sondern zu tun, anzufangen damit. Und dann machst du Erfahrungen, wenn du das tust. Wenn du anfängst, sagen, Gott soll wirklich der sein, nach dem sich alles richtet in meinem Leben. Und ich möchte meinen Mitmenschen das tun, was ich eigentlich von ihm auch erwarte. Du wirst die Erfahrung machen, dass du es gar nicht tust. Wer ehrlich ist, sich selbst gegenüber, wird merken, ich tue das gar nicht. Noch nicht mal einen halben Tag lang. Gott von ganzem Herzen zu lieben und meinen Nächsten wie mich selbst. Und er wird sich dann vielleicht nochmal zusammenreißen und sagen, ich versuch's aber nochmal. Du wirst die Erfahrung machen, du kannst es nicht. Ja, eigentlich willst du es gar nicht. Haben sie die Erfahrung gemacht? Dass sie eigentlich den Willen Gottes gar nicht tun wollen. Warum? Weil er viel zu anstrengend ist. Und nach eigenem Gutdünken zu leben viel bequemer ist. Und den Willen Gottes zu tun, den anderen zu lieben wie einen selbst, ist unvorteilhaft oft. Wer den Willen Gottes wirklich tun will, wird erkennen, ob Jesu Lehre von Gott ist, ob er wirklich von Gott ist. Er wird merken, ich tue nicht den Willen Gottes, ich kann ihn nicht halten und ich will ihn eigentlich auch gar nicht halten. Ich gebe das nur vor mir selbst und vor anderen. Und dann wird man merken, ich bin böse. Das heißt doch, böse sein, gegen Gott stehen. Ich bin böse. Und dann erfährt man, dass Jesus recht hat, wenn er sagt, dieses böse und abtrünnige Geschlecht will ein Zeichen haben. Dann empfindet man das nicht mehr als Beleidigung. Könnt ja sagen, das ist eine böse Beleidigung, du so mit anderen Leuten redest, Jesus. Nee, dann hat man die Erfahrung gemacht, du hast recht. Du hast recht, ich bin böse. Das ist nicht eine beleidigende Behauptung, die du aufstellst, sondern das entspricht der Wirklichkeit. Ich bin ehebrecherisch. Im Alten Testament wird oft Gott und das Volk Israel mit dem Bräutigam und der Braut verglichen. Die Braut, die sich andere Männer sucht, die einfach anderen hinterher ist. Ich bin ehebrecherisch. Und wenn einem das vorher als Beleidigung erschien, als Übertreibung, die Menschen sind doch im Grunde gut, gar nicht so schlecht, es ist doch was Gutes in ihnen, dann hat man das als Geschwätz, als oberflächliches Geschwätz erkannt und ist damit fertig. Wie ist solchen Leuten, die ehrliche Zweifler sind und die diesen Weg gegangen sind, zu helfen? Solchen Leuten ist nicht mit imponierenden Wundern zu helfen. Wie denn? Jesus sagt, euch wird ein Zeichen gegeben, das Zeichen des Jona. Wer war dieser Mann? Kennt das, er lief weg. Nachdem er einen Auftrag bekommen hatte von Gott, er sollte nach Ninive gehen, lief er genau in die entgegengesetzte Richtung. Und sagte nein. Nein, ehebrecherisch, nicht? Weglaufen von Gott. Und er kaufte sich eine Schiffskarte in die entgegengesetzte Richtung. War auf dem Schiff, Sturm kam auf, Unwetter kam auf. Die ganze Besatzung fragte sich, was ist denn los? So ein Unwetter haben wir noch nie erlebt. Sie beteten zu ihren Götzen, nichts tat sich und sie bekamen raus, dass dieses Unwetter wegen Jona über sie kommt. Was tun? Jona macht selbst den Vorschlag, werft mich über Bord. Werft mich über Bord. Und sie sagen, nein, das kann man doch nicht machen. Aber der Sturm hört nicht auf. Sie drohen alle unterzugehen und dann sind sie schließlich doch dazu bereit und werfen ihn einfach über Bord in den endgültigen Untergang, damit sie wenigstens gerettet sind. Und Jona sackt ab. Da gehört er eigentlich hin. Aber da kommt da so ein Fisch angeschwommen und schnappt nach ihm. Und 3 Tage verbringt er in dem Bauch des Fisches, bis der ihn dann wieder an Land spuckt. Dann geht Jona hin und führt den Auftrag Gottes aus. Das Zeichen des Jona wird uns gegeben von Jesus. Was ist das? Jesus selbst ging den Weg über Bord, der eigentlich unser Weg ist. Denn wer einmal gemerkt hat, dass er den Willen Gottes nicht tut, ja gar nicht will, der kann nicht einfach so darüber hinweggehen und sagen, naja Gott, damit musst du dich halt abfinden. Sondern der wird fragen, Gott, wie musst du denn eigentlich zu einem Menschen stehen, der deinen Willen gar nicht will, der dich gar nicht will? Und Gott sagt, so ein Mensch muss über Bord. So ein Mensch muss in die ewige Verlorenheit. Gott ist heilig und gerecht. Und das ist dann nicht mehr ein Zweifler, ein selbstgerechter Zweifler, der sagt, lasst uns diskutieren über das Wort Gottes, sondern einer, der unruhig geworden ist, weil er merkt, Gott ist heilig und ich gehöre über Bord. Und Jesus sagt, ein Zeichen wird euch gegeben. Ich selbst gehe über Bord. Ich selbst nehme euren Platz ein. Ich selbst übernehme eure Strafe. Ich selbst lasse mich in die Ferne von Gott begraben. Ich selbst für euch. Und das soll euch ein Zeichen sein meiner Liebe. Ein Zeichen sein des heiligen Gottes, der gerecht ist. Darin könnt ihr sehen, dass ich der von Gott gekommene bin. Gott beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist. Das ist der einzige Beweis, der angetreten wird. Indem Jesus für uns stirbt, beweist Gott seine Liebe zu uns. Das ist das einzige Zeichen. An diesem Zeichen wird deutlich, wer wir sind. Leute, die in die ewige Verdammnis gehören, die das verdient haben, über Bord geschmissen zu werden. Leute, für die jemand aus lauter Liebe diesen Weg geht, damit die zu ihm kommen, gerettet werden. Und deshalb fährt Jesus gleich fort und sagt, die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Jona ging ja dann in die Stadt und sagte den Leuten, ihr seid ein böses Geschlecht, ein ehebrecherisches Geschlecht und Gott wird euch bestrafen. Und sie haben dann nicht gesagt, ach, darüber lass uns mal diskutieren. Wie kann Gott alle Leute bestrafen hier? Wir sind so viele 100.000 in dieser Stadt Ninive, er kann doch nicht die ganze Stadt und so weiter. Das wäre doch gar nicht gerecht von dem lieben Gott. Sondern sie taten Buße. Sie ließen sich das gesagt sein. Sie ließen sich diesen Spiegel vorhalten, dass sie böse sind. Und kehrten um, taten Buße. Das ist das, wozu Jesus diese Pharisäer einen jeden von uns einlädt, ihm zuzugestehen, Gott zuzugestehen, dass er, wenn er gerecht ist, uns verdammen muss, vernichten muss. Nicht nur Ninive, sondern jeden von uns. Und die Königin vom Süden wird auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Sie hörte nur so ein bisschen was von seiner Weisheit und seinem Reichtum. Aber das brachte sie in Bewegung. Sie machte sich auf und diskutierte nicht über den Reichtum des Salomo. Ob das stimmt, ob das nicht stimmt. Sie machte sich auf. Und deshalb hat Jesus zu sich selber eingeladen. Gesagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr voller Zweifel seid. Kommt her zu mir, die ihr zugeben müsst, dass ihr über Bord geschmissen werden müsst. Ich will euch erquicken, denn ich bin diesen Weg für euch gegangen. Ich kann euch Vergebung geben und ich kann euch erneuern. Ich kann aus eurem ehebrecherischen Art eine neue Art machen durch meinen Heiligen Geist. Ich kann aus bösen Menschen gute Menschen machen. Durch meinen Geist, durch meinen guten Geist. Wendet euch zu mir, das ist Buße. Oh, das doch nicht, die, die so wenig gehört haben, einmal irgendjemand von uns im Gericht anklagen müssen und sagen, wir haben nur wenig gehört, aber du hattest doch damals am 15. März es genau gehört. Dich hat Jesus eingeladen, der für dich gestorben ist, der alles schon getan hat. Warum hast du nicht reagiert? Dass keiner von uns dann angeklagt wird von der Königin von Saba und den Leuten in Ninive, sondern wir Menschen sind, die dieses eine Zeichen Jesu aufnehmen, dankbar sind dafür und mit ihm reden und ihm danken, dass er für mich über Bord gegangen ist, damit ich mit ihm leben kann und jetzt wirklich leben kann als einer, der von seinem Geist erfüllt wird, wieder in seiner Nähe lebt und der sich von Gott schenken lässt, dass er gerne den Willen Gottes tut. So verändert Jesus uns. Buße heißt Abkehr von diesem alten Leben, wo alles in der Schwebe bleibt, und Hinkehr zu Jesus selbst. Amen.